Cookies, call me Cookies, I'm lecker. La, la.
Hallo! Wer hier spricht, was ist das überhaupt für eine Stimme? Also hier sind die Comic Cookies.
Wie war das denn?
Crunchies, nee.
Crunchies, nee, schön, aber Crumbles.
Comic Ach so.
Cookie Crumbles.
Hallo, hier sind die Comic Cookie Crumbles. In der ersten von wenig genau definierten Folgen. Ob irgendjemand meine Stimme erkennt, weiß ich nicht, aber ich stelle mich mal vor. Ich bin Leger Legende und ich bin gar nicht alleine hier. Hier ist auch noch meine liebe Kollegin. Wer bist du denn?
Hallo, ich bin die Steffi.
Ach, die kennen wir aber. Eine sehr angenehme Stimme, die ich gerne bei mir habe, weil wir uns hier zusammengetroffen haben, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir, liebe Sprecherinnen und Sprecher, zu einem Thema, das uns alle betrifft. Es geht um Comics und wir haben was zu bereden. Wir haben gedacht, es kommt Marvel-Kinofilm in die Kinos, es kam Marvel-Kinofilm in die Kinos. Es gibt noch mehr Stream-Sachen und Sonstiges und eigentlich gibt es auch jede Menge Comics zu lesen. Ich hatte die letzten Jahre ein schlechtes Gewissen, dass ich viel zu wenig meine Aufmerksamkeit den Marvel-Superhelden gewidmet habe. Habe letztes Jahr ein bisschen meine Aufmerksamkeit den DC-Helden gewidmet und jetzt gucke ich mal ein bisschen, was die Marvel-Helden so treiben, was sie früher getrieben haben, was sie heute treiben. Und so ganz freiwillig und unvollständig hangeln die Steffi und ich uns da so ein bisschen durch an ein paar Marvel-Eckpunkte und ein paar Marvel-Helden und ein paar Marvel-Ecken und gucken mal, was es da so gibt und was wir da so wahrnehmen. Wir hatten dazu erst eine richtig coole Liste gemacht und die war so umfangreich. Danach haben wir sie komplett kurz gestrichen und jetzt haben wir noch ein paar Heftchen und noch ein paar Filmchen. Die wollen wir alle gucken und zu jedem dieser Filme und zugeordneten Comics frei zugeordnet unseren Senf dazugeben. Und irgendwann hatte das Ganze ja mal angefangen. In den USA hat sich irgendwann, haben sich die Pulp-Magazine entwickelt. Da ist, ja, so ums 19. Jahrhundert das Ganze gestartet. Da gab es eine Hochzeit von 1920 bis 1940, wo dann so richtig berühmte Pulp-Stars wie Doc Savage oder The Shadow sich etabliert haben. Dann gab es 1936 den ersten maskierten Helden in Comicform. Das war das Phantom. Und 1934 gab es schon eine Verlagsgründung, das hieß damals National Elite Publication. Das wurde später zu DC, die dann ab 37 Detective Comics gestartet hatten. Im Juni 1938 kam das erste Action Comic raus. Das war diese Heftserie, die es bis heute gibt, in der Superman seine Auftritte hat. Im Mai 1939 kam Detective Comics 27 raus. Ich hoffe, ihr wisst alles, was das für ein Heft war. Das war nämlich das erste Heft mit Batman von Bob Kane und Bill Finger. 1939 gab es dann die Verlagsgründung von Timely Publications oder Timely Comics dann wenig später. Und die haben ein Heft rausgebracht und das hieß Marvel Comics. Und zwar in dem Fall das erste Heft, Marvel Comics 1. Damals kamen so Helden wie Namor und Human Torch vor im Oktober. 1941, ach hey, das waren schlimme Zeiten, da gab es dann Weltkrieg und da gab es Captain America Comics Nummer 1 von Jack Kirby und Joe Simon bei Timely Publications und da wurde schon im ersten Heft die Entstehungsgeschichte vom Stephen Grant Rogers zu Captain America erzählt. Da taucht das schon auf.
Ah, warte mal, LL, ganz, ganz kurz. Werden wir eigentlich spoilerfrei sein, bevor wir hier zu tief eintauchen?
Wir nehmen uns bei ein paar aktuelleren Sachen noch arg zurück, außer uns passiert ein Fauxpas. Und bei den älteren Sachen, die sind so lange her, wie eben schon erwähnt, da gehen wir mal von aus, dass vielleicht das Interesse eher ist, dass wir mehr erzählen, statt immer dauernd sagen, das kann ich jetzt nicht sagen.
Sehr gut. Das heißt, wer absolut spoilerfrei möchte, vielleicht dann doch erst nochmal die Filme gucken und die Comics lesen, denn wir werden da ein bisschen, wir werden versuchen, ein bisschen in die Tiefe zu gehen und dadurch eben vielleicht auch spoilern. Aber das sind ja Comics, also die nähern sich im 100. Geburtstag teilweise.
Herzlichen Glückwunsch.
Absolut, alles Gute. Ja, ich denke, da ist das verzeihbar.
Ja, hoffe ich auch. Und ich hoffe, ihr hofft das auch und tut es auch, verzeihen. Und dann ist es auch halb so wild, wie aus heutiger Perspektive das erste America 15-teilige Serial wirkt, das 1944 startete. Ab 1991 hat sich dann so für den Verlag der Name Marvel etabliert mit der Ära von den Fantastic Four und Co. Da ist dann 1993 im September schon das erste Avengers-Heft erschienen von Stan Lee und Jack Kirby.
Was? Ab 1993? Bist du sicher?
1963.
Ah.
/09 der September. Also die 9 gehört da zu dem Monat. Und dann, ja, kam im 1964 das Avengers-Heft Nummer 4 raus und ab dem ist mit wenigen kurzen Unterbrechungen immer der Captain America mit dabei und oft auch sogar der Anführer.
Yes, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los mit dem Captain America Nummer 1. Du hast ja gerade schon gesagt, in Timely Comics rausgebracht worden. Was ich mir angelesen habe, ist, dass das wohl einer der ersten Marvel-Helden war, der sofort sein eigenes Heft bekommen hat. Statt erst in einem Marvel-Comics-Sammeltitel ausprobiert zu werden, war wohl relativ früh klar, dass das der Superheld schlechthin ist und dementsprechend der gleich einen Nummer 1, also einen nach ihm benannten Titel bekommt.
Cool.
Joe Simon und Jack Kirby, 1941. LL hat hier die Eckdaten ja schon genannt. Ja, ich habe mir den mal zu Gemüte geführt und habe fast parallel dazu den Film von 2011 von Joe Johnston nochmal angeschaut. Den habe ich damals im Kino gesehen und fand ihn jetzt, mehr so okay. Dachte aber, den sollte man jetzt nochmal geguckt haben und das hat tatsächlich Sinn gemacht, denn in Kombination mit dem Captain America Number One macht das ein bisschen mehr Spaß, als wenn man einfach nur den Film mit diesem patriotischen Superhelden sieht. Denn die haben für den Film sehr häufig auf kleine Details aus dem Comic zurückgegriffen, was ich unglaublich liebevoll finde. Eine wunderschöne Hommage daran, dass das immerhin ja auch ein Stück Zeitgeschichte ist oder ein Stück Kulturgeschichte, besser gesagt, das sich bis heute gehalten hat als Figur. Beispielsweise, falls sich jemand noch an den Film erinnert. Es begab sich aber zu der Zeit, in der es ein Labor in einem Laden gab mit einer alten Dame, die diesen Laden sozusagen geführt hat, die aber bei jedem ihr unbekannten Menschen, der reinkam, sofort nach dem Revolver griff. 1:1 aus dem Comic übernommen. Sensationell. Sowas liebe ich. Es gab den Nazi-Spion unter den Zuschauern des großen Experiments, der dann den Doc erschießt und das Serum zerstört. 1:1 aus dem Comic übernommen. Wundervoll. Und eine Figur, die im Comic bereits auch auftaucht, allerdings nicht als der erste große Superschurke, ist Red Skull, um den es ja in der Verfilmung in erster Linie geht. Red Skull mit seiner Heil-Hydra-Bewegung, der große Endgegner von Captain America ist. Um den geht es auch, aber er hat eine etwas andere Rolle. Das ist ein Superschurke, aber auf einem viel, viel geringeren Niveau, als wir das jetzt gewohnt sind. Ist einfach, Pulp-Heft-tauglich. Also es tauchen Schnellschurken auf, es werden Schnellschurken abgehandelt. In erster Linie geht es darum, dass Captain America zuschlägt und damit die Situation rettet. Großen Anspruch muss man wirklich überhaupt nicht erwarten. Insbesondere, wenn man sich überlegt, dass Bucky, der ja eine wichtige Figur ist im MCU, dass Bucky in Originalcomic 12 ist. Vielleicht ist er auch 14. Ich würde ihn als 12 lesen. Es ist ein kleiner Junge, der in erster Linie in die ganze Handlung hineinkommt, weil er zufälligerweise sieht, wie Captain America, also wie Steve, in sein Captain America-Kostüm einsteigt und der ihn daraufhin direkt zu seinem Partner ernennt. Oh, you little rascal. Und ab da darf dieses Kind mit ihm zusammen Verbrecher jagen. Nachts, wo sind die Erziehungsberechtigten von Bucky? Was geht da schief? Warum ist er das Maskottchen eines Regiments? Fragen über Fragen, die mir in diesem Heft niemand beantwortet hat. Fand ich auf jeden Fall, man kennt das Konzept ja, wir brauchen eine Kinderfigur, damit der kindliche Leser sich reinträumen kann. Aber wenn man das so liest, denkt man schon, was ist denn da schiefgelaufen?
Man bräuchte noch mal neu gezeichnete Director's Cut, wo auch der Part vorkommt, wo er die Erlaubnis der Eltern einholt.
Korrekt, korrekt, ja. Genau. Also so dieses unterschriebene Formular.
Genau.
Damit ich darf nachts Verbrecher jagen.
Und dann würden auch die Eltern von einem 12-Jährigen den Comic gerne lesen. Die wurden da völlig ausgegrenzt.
Richtig.
Schade eigentlich.
Richtig. Also jedem Erziehungsberechtigten stellen sich die Haare zu Berge und rollen sich die Fußnägel ein, wenn sie das lesen müssen. Ja, das stimmt. Interessanterweise taucht in diesem Captain America Number One eine Nebenfigur auf, die hat keinerlei größere Rolle, ist wirklich nur eine handelnde Agentin, der Captain America begegnet, Betty Ross, wo man dann ja denkt, Betty Ross, sind wir uns sicher? Gibt keine Erklärung dafür. Sie wird wohl kaum dieselbe Betty Ross sein, die wir aus Hulk kennen. Ist sicherlich nur eine Namensähnlichkeit oder irgendjemand hat sich dann später mal erinnert. Vielleicht kommen wir ja irgendwann auch noch zu Hulk, who knows. Vielleicht hat sie eine geheime Vergangenheit. Wer weiß das schon? Sie taucht auf jeden Fall hier auf. So, Red Skull habe ich ja eben gerade schon kurz angesprochen.
Der kam nicht gut weg.
Der kam definitiv nicht gut weg. Der ist ein simpler Schurke mit einer Maske und einer Spritze, der ranghohe Militärs tötet. Zugegebenermaßen, er ist die größte Bedrohung, die tatsächlich auftaucht innerhalb dieses Heftes. Alles andere sind bisschen erhöhte Trickbetrüger, die natürlich auch alle Mord und Totschlag im Sinne haben, aber sehr leicht auszutricksen sind. Aber Red Skull ist so die erste wirkliche Bedrohung und trotzdem fällt er halt auch auf alles rein. Also er steht in seinem geheimen Schurkenversteck und dann klopft es an der Tür und es macht Knock Knock und Red Skull sagt, who's there? Und dann knallt Captain America durch die Tür und verdrischt ihn. Also auf dem Niveau befinden wir uns. War aber eigentlich trotzdem irgendwie ein bisschen amüsant zu lesen. Ja, das ist eigentlich schon fast alles, was ich dazu sagen kann. Lohnt sich, wie gesagt, sehr in Bezugnahme auf den Film. Fand ich jetzt echt schön, das so zu sehen. Aber wenn mir heute jemand sagen würde, boah, der krasse neue Superheld und legt mir dieses Heft hin, ich glaube nicht, dass ich da dann so begeistert wäre.
Aber vielleicht trotzdem noch ein 12-jähriges Kind?
Vielleicht, wer weiß. Die sind aber bestimmt auch mittlerweile schon andere Sachen gewohnt.
Ja, ich glaube.
Hast du den gelesen?
Nee, aber finde ich voll cool, dass der Film mehr Aspekte hat, unter denen er positiv bewertet werden kann, wenn du das so schön vergleichst. Finde ich cool. Weil als ich den das erste Mal im Kino gesehen habe, fand ich das auch, da habe ich die nächsten dann gar nicht geguckt. Jetzt haben wir den ja nochmal geschaut. Da war ich wahrscheinlich ein bisschen positiver gestimmt. Unter den Aspekten so ein bisschen betrachtet, dass ich jetzt nochmal ein bisschen näher im Sinn habe, was du jetzt von dem Comic erzählst. Da finde ich es schon wieder cool. Also wenn man das jetzt weggelassen hätte, hätte es ja gar keinen echten Bezug, sondern nur die Kritikpunkte von den Comic-Nerds.
Richtig.
So muss es sein.
Was hast du denn gelesen?
Bone. Oder meinst du jetzt einen Bezug hierzu?
Ja, bitte. Also irgendwelche Bone-Rückbezüge auf Captain America würden mich ja auch interessieren.
Da habe ich mir jetzt gar nichts notiert. Mist, ja. Mist.
Mensch.
Du hast ja in der Vergangenheit angefangen, Captain America zu lesen. Ich befinde mich gerade in der Gegenwart und in der Gegenwart ist von Panini gerade ein aktuelles Captain America Heft 1 rausgekommen. Der Start von der Serie, wo das nächste Heft erst im April kommt. Zu jetzigem Aufzeichnungsdatum habe ich nur das erste prestigeformatige Heft vorliegen mit 3 Kapiteln. Das heißt, Inhalt sind 3 US-Hefte. Also ich finde es von der Haptik des Heftes richtig angenehm. So ein Heft für 10 €, so viel kostet heutzutage. Ein dickeres Heft hat ja auch viele Seiten. Ist ganz angenehm. Und wenn man durchblättert, kommt das zum Vorschein, was die Marvel Comics sehr oft ausmacht, wenn man ein positives Heft vor sich hat. Sehr coole Zeichnungen, sehr coole Kolorierungen, sehr schöne Menschendarstellungen. Und dann kann man das Ding auch noch lesen. Das ist der Unterschied zu den US-Heften. Panini stellt immer vorab ein paar Worte zur Einführung ein und auf der letzten Seite kommt immer noch ein paar Worte hinterher, dass man das Ganze, was geschehen ist, so ein bisschen einsortieren kann, zum Beispiel ins Marvel-Universum und zum Beispiel auch in die Historie, also ins Zeitliche, wo es zugehört, wo es herkommt, wo kommt diese Figur am Rand vor und wer gehört hier noch dazu und was ist eigentlich Bucky Barnes und so weiter. Das wird dann in Panini-Heften immer ganz vorne und ganz hinten nochmal ein bisschen aufgearbeitet. Das finde ich viel besser als die US-Hefte. Und dann ist auch noch der Text auf Deutsch, finde ich auch gut. Insgesamt, jetzt habe ich natürlich nur ein Heft, aber wenn Panini auf Deutsch was rausbringt, bringen die das immer viel besser für den Leser sortiert raus, in welcher Reihenfolge man es lesen soll, als wenn man sich bei den US-Heften oft durchkämpfen muss, wenn so Crossovers sind oder sowas. In Amerika ist im Moment gerade ein ganz großes, wie nennt man es, Mega-Event. Da ist es leider passiert, dass der Diktator Dr. Doom von Latveria die komplette Welt unterjochen möchte und überall an allen Fronten sich breit macht. Und da braucht es wirklich ein paar Marvel-Superhelden. Und einer von denen ist der Captain America. Bei dem Lesen von dem ersten Captain America-Heft habe ich auch gemerkt, dass da Crossovers und sonst was stattfinden und dass der Dr. Doom durch alle Szenen sich zieht. Wenn man das Intro so gelesen hat, dass da so die erste Szene passiert, dass ein kleiner Junge zuguckt, wie dies passiert. Und dann kommt für uns Leser die erste Szene, wo das passiert, nämlich, dass da jemand mit irgendwas flieht, weil er gerade was getan hat. Und der Captain America kommt auf dem Motorrad ihm hinterhergefahren, hält kurz an, ob die Verletzten zurechtkommen, und dann stellt er denjenigen, und derjenige hat dann blöderweise so einen Bombengürtel um und droht, irgendwas in die Luft zu jagen. Und dann ist es natürlich der schlaue Captain America, der sofort erkennt als Army-Mensch, dass er auch einen Army-Mensch vor sich hat, dass er ihn um Rang und Abzeichen fragt und sagt, das ist schwer, aber das in die Luft jagen löst deine Probleme jetzt auch nicht. Und dann schafft er es wirklich, ihn so lange hinzuhalten, bis dann von oben Crossover-Alarm, der Iron Man runterkommt und es deaktiviert hat, die Bombe, die er jetzt aber auch wahrscheinlich gar nicht mehr gezündet hätte. Danke, Captain America.
Ist da denn...
Ja?
Danke, Iron Man.
Meinte ich.
Ist da denn auch eine Origin-Story drin?
Naja, das kommt jetzt darauf an, ob man es einmal liest oder zweimal oder ob man sich verwirren lässt oder nicht, ob man ein klarer, verständiger Leser ist oder ob man ein bisschen verwirrt ist, so wie ich, denn ich habe da eine Origin-Story wahrgenommen und habe gedacht, das wären die Rückblenden von Captain America und habe dann aber beim weiteren Lesen irgendwann festgestellt, das passt nicht zusammen und habe dann beim noch weiteren Lesen festgestellt, das muss ich erst aufklären. Da gibt's eine Origin-Story, aber nicht von unserem hier angesprochenen Captain America. Der Captain America wird dann vom Iron Man nochmal kurz ins Gespräch genommen. Mensch, bist du jetzt auch wieder da, bist ein Superheld, wir sind eine Superheldengruppe, schließ dich doch uns an. Und er sagte, ach, das ist voll nett von dir, ich habe aber ein Angebot von der US-Army bekommen und ich bin halt ein US-Soldat, also ich bin gerade wieder wach geworden, hatte kurz vorher Krieg, weil ich da wirklich für ein freies Land kämpfen wollte und deswegen habe ich mich dafür entschieden, nicht sich euch anzuschließen, liebe Superhelden, nichts für ungut, aber ich schließe mich der Army an und guck da mal. Und da passiert's, dass man jetzt die zuordnen kann, die Origin Story, die gehört dann nämlich einem von den dortigen, die seinem Team dann zugeordnet werden. Und das sind dann vier Leute, die sich auf den Weg machen, um Geiseln in Latveria zu befreien. Und da passieren noch ein paar charmante Anspielungen, Anekdoten. Zum Beispiel sieht der Captain America eine eigene Captain America Action-Figure und benennt es erstmal, was ist das für eine Puppe? Und der andere, nee, das ist keine Puppe, das ist eine Action-Figur. Und dann nimmt das Abenteuer seinen Lauf.
Hast du schon gesagt, was mit Bucky ist?
Bucky kommt in dem Heft jetzt aktiv gar nicht vor, nur in der Erinnerung vom Captain America, dass er ja aus Captain Americas Sicht ihn gerade verloren hat, weil er leider ins Meer gestürzt sei. Und dass er diesen Verlust noch sehr tragisch nimmt. Aber mehr kriegen wir in dem ersten Heft nicht mit, wo er verblieben ist, ob er überlebt hat. Nur, dass ihm den Verlust sehr schmerzt, falls ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Inzwischen sind schon 1-2 Wochen her, dass ich Captain America Heft gelesen habe. Hehe.
Hast du denn da irgendwelche Rückbezüge auf den Film nehmen können?
Ich habe gedacht, als ich zuerst die Rückblende gelesen habe, das werde ich jetzt bei der Besprechung hier und jetzt vergleichen, diese Rückblenden zur Origin, und habe halt festgestellt, dass die Origin ist von jemandem, der sich in diesem Heft etablieren wird. Das wird sich aber erst ab Heft 2 dann rausstellen, ob das dann auch so ist. Mhm. Die direkten Rückbezüge kommen nur ganz kurz vor, wenn sich der Captain America nicht an vor langer Zeit zurückerinnert, sondern aus seiner Sicht an gestern. Also er ist ja heute erst wieder erwacht oder letzte Woche. Also es ist nicht gestern gewesen, sondern letzte Woche. Für ihn ist das alles noch ganz, ganz taufrisch. Aber da kommen nur so 1-2 Sätze vor, eben gerade noch gegen Hitler gekämpft und jetzt kommt da jemand, wo er Parallelen zieht und das kann er so nicht lassen. Also da muss er wirklich hin. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich diesen einen platten Gag spoilern soll. Nee, das mache ich nicht. Das lest's mal. Ja, also wer Captain America mal wieder ausprobieren möchte, der kann es mit dem Heft tun. Also es ist kein Schwachsinn, so wie ich das beim ersten Gucken des Films, des ersten Captain America Films gesehen habe. Da fand ich den Comic interessanter, weil er ja auch die optische Zeichenkunst dazukommt. Ist vom Chip Zdarsky getextet und gezeichnet von jemand, der sich Sheety nennt. Sieht ganz gut aus. Sieht so aus, wie ein Marvel-Comic aussehen sollte. Also wie ich vorhin gesagt habe, dass die optisch ja oft der Hammer sind, weswegen man immer gerne weiterliest, wegen der Optik schon. Das stimmt ja auch nicht immer, weil immer irgendwelche Füllhefte von irgendwelchen Zeichnern, die sich erst noch entwickeln möchte, gefüllt wird. Aber hier ist jetzt kein Füllheft dazwischen in dem ersten. Ja, eigentlich will ich jetzt auch wissen, was im zweiten Heft da mit dem neuen Typen weiter passieren wird. Ja, es ist nicht immer leicht als Captain America. Aber das wissen wir Helden alle, dass es nicht immer leicht ist.
Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht.
Hast du noch?
Ich habe definitiv noch einen gelesen.
Einen haben wir noch.
Und zwar Man Out of Time von Mark Waid und Jorge Molina,
ja,
falls man das so ausspricht. Der ist 2010 rausgekommen und ist auch eine Origin Story. Also wir haben ein bisschen versucht, tatsächlich auch Origin Stories zu finden, damit das jetzt irgendwie mit dem Film, den wir da geguckt haben, zusammenpasst. Und der beinhaltet eben auch sozusagen ein Captain America Nummer 1. Wir fangen wieder in der Vergangenheit an, Zweiter Weltkrieg. Es ist insofern keine Origin Story, als dass Captain America bereits Captain America ist. Wir bekommen also nicht nochmal die Geschichte mit, willst du eine Spritze, dann wirst du ein Superheld, sondern der Superheld ist bereits etabliert. Es gibt zwei Soldaten, Bucky und Steve, die die besten Freunde sind, in ihrem Regiment gemeinsam dienen und heimlich eben diese Nebenbeschäftigung als Superhelden, Captain America und sein Sidekick. Ich weiß gar nicht, ob der benannt wurde, kann ich jetzt aus dem Kopf überhaupt nicht sagen. Auf jeden Fall, die sind zu zweit unterwegs. In diesem Fall ist Bucky auch wieder ein erwachsener Mann, ein erwachsener Soldat, der so ein bisschen die suave Gegenposition zu dem straight gedachten Captain America, der immer nur in ganz klar schwarz oder weiß denkt, abbilden soll. Ja, die zwei sind Superhelden, sie müssen sich häufiger mal behaupten auch, weil sie eben vielleicht nicht die allergrößten Fans von diesen Superhelden sind, weil sie logischerweise eben nicht losrennen und kreischen, sobald wie irgendwo eine Nachricht von Captain America auftaucht, weil sie es ja alles immer schon wissen, logisch. Und, genau, sie haben noch eine schöne Komponente in den Anfang mit eingebaut. Also das fand ich tatsächlich richtig schön, dass sie darauf eingegangen sind, wer wollen wir eigentlich sein, wenn dieser Krieg irgendwann mal vorbei ist. Im Gegensatz zu dem Captain America Nummer 1, in dem dass ihr Dasein als Superheld festgefroren ist sozusagen, also so eingefroren wie Captain America später auf dem Grunde des Sees, ist da für die damals festgelegt gewesen, wir sind Soldaten, die das Böse bekämpfen müssen. Und hier stellen die sich gleich zu Anfang die Frage, was machen wir denn eigentlich, wenn das hier mal rum ist? Eine Frage, die Bucky beantworten kann, während Steve keine richtige Antwort findet. Er ist ein Künstler, er zeichnet sehr viel. Darüber wird sich auch ein bisschen lustig gemacht von seinen Kollegen, dass er immer einen Zeichenstift in der Hand hat und irgendetwas skizziert. Aber als Zeichner sieht er sich nicht. Aber er kann das nicht richtig einordnen, wer er eigentlich ist, weil er hat halt jetzt diese Aufgabe und darüber hinaus gibt es jetzt erstmal nichts. Dass das überhaupt so besprochen wurde, fand ich schon mal schön, weil es dem Ganzen ein bisschen mehr Dimension gibt, meines Erachtens nach. Also es sind eben einfach nicht nur die ganz platten, wir sind hier, um zu leben und zu sterben für die gerechte Sache im Dienste von Armee und Vaterland, sondern wir sind eben einfach auch Menschen, die vielleicht einfach auch mal einen anderen Zweck für sich sehen, um auf der Welt zu sein. Das hat mir gut gefallen. Es wird am Ende auch beantwortet von Captain America. Das spoilere ich jetzt einfach mal nicht, obwohl dieser Comic 16 Jahre alt ist mittlerweile.
Das ist noch neu.
Das ist noch neu, genau. Deswegen spoilere ich das nicht. Es wird auch nicht zu meiner Zufriedenheit beantwortet, aber es wird beantwortet. Und ja, das ergibt halt einen schönen Bogen innerhalb des ganzen Comics, der sich eben einfach darauf wieder bezieht. Das fand ich gut. Im Rahmen des Comics geraten Captain America und Bucky relativ schnell in die Situation, dass sie eben mal wieder zu Hilfe eilen müssen, einen offenbar Bombenflieger stoppen sollen. Bucky springt drauf, Captain America springt ihm hinterher und das Ding explodiert mit Bucky zusammen. Captain America kommt mit dem Leben davon. Bucky ist eindeutig tot oder so eindeutig, wie etwas im Comic eben sein kann, wenn man nicht eine zerfetzte Leber irgendwo entlang fliegen sieht. Und das nächste ist dann der Snap, mit dem Captain America aufwacht. Das heißt, er ist also direkt danach in der Zeit eingefroren gewesen und wird in der Jetztzeit, also der Jetztzeit 2010 logischerweise, von den Avengers wieder aufgeweckt. Die Avengers sind das klassische Iron Man, Ant-Man, Wasp, Thor-Team. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, die ihn erweckt haben, kann man gar nicht sagen. Man sieht nicht, weswegen er aufwacht. Aber die Avengers sind um ihn rum und er reagiert natürlich mit Panik, völlige Konfusion. Erstmal ein bisschen Krieg, Kampf, Streit. Wer seid ihr überhaupt? Seid ihr neue Feinde? Beruhigt sich aber relativ schnell und er wird dann von den Avengers nach New York mitgebracht. Logischerweise, der Kulturschock kommt. Das ist das, was man im Film ja erst ganz am Ende sieht. Diese Schockiertheit, dass er jetzt in einer völlig anderen Welt gelandet ist, das ist eigentlich hier ein großes Thema. Captain America muss sich damit auseinandersetzen, dass er sich jetzt in einer Welt befindet, in der er überhaupt nicht sein will, in der er seinen Zweck nicht mehr versteht, weil der Krieg, für den er gekämpft hat, lange, lange beendet ist. Er redet sich erstmal ein, dass er sich in einem Traum befindet. Und läuft auch durch die Handlung mit Flashbacks, er stellt sich Sachen anders vor, als er sie eigentlich vor sich stehen hat. Es ist eigentlich ein bisschen traurig an der Stelle. So, dann kam da ein ganz seltsamer Handlungsstrang, der da plötzlich hineinlief. Nämlich, also kurz nachdem die angekommen sind im Hafen, sind plötzlich die Avengers wie Statuen eingefroren. Und ganz wenig später taucht ein Rick Jones auf, eine Figur, die offenbar Relevanz hat, was sich mir überhaupt nicht erklärt hat, der Captain America so ein bisschen in die Technik einführt, die es mittlerweile gibt, also dieses Internet und so, was da mittlerweile erfunden worden ist.
Jetzt hast du aber gespoilert, Internet ist... Erzähl weiter.
Und dank dem Captain America ganz schnell einen Außerirdischen, der für die Statuifizierung der Avengers wohl verantwortlich ist, ausfindig machen kann. Und dann ist dieser Handlungsstrang vorbei. Ja. Und ich habe mit diesem Heft da gesessen und dachte ehrlich gesagt, was genau habe ich denn hier jetzt nicht verstanden? Also, wenn es ein physisches Heft gewesen wäre, hätte ich gedacht, ich muss hier mehrere Seiten überblättert haben, aber ich habe halt digital gelesen. Ich weiß nicht, wie ich da irgendetwas hätte überblättert haben sollen. Und ich war wirklich verwirrt, weil sich außer dem, was ich eben gerade erzählt habe, an Handlung nichts zugetragen hat. Und ich nur dachte, was verstehe ich nicht? Da machen wir jetzt aber mal einen Pin rein, denn da komme ich nachher nochmal zu.
Aha.
Also, die Avengers sind jetzt wieder gerettet, der Außerirdische ist fort. Und Captain America akzeptiert jetzt, dass das alles kein Traum ist und er sich in dieser Welt jetzt zurechtfinden muss. Er erfährt, dass es einen Reed Rogers gibt. Reed Richards gibt. Er ist Steve Rogers. Reed Richards, oh mein Gott. Ein Reed Richards gibt, der mit Zeitreise experimentiert und macht sich große Hoffnungen. Und seine Hoffnungen werden komplett enttäuscht, denn Tony Stark, der ihn ein bisschen versucht, unter seine Fittiche zu nehmen, der ihm erstmal die gesamte Weltgeschichte präsentiert, was seit seinem Verschwinden überhaupt so alles passiert ist, bringt ihn dann auch zum amerikanischen Präsidenten, den er ja immer noch als seinen obersten Chef ansieht. Er ist ja ein Soldat.
So wie immer.
Der ihm ganz klar zu verstehen gibt, auch wenn Reed Richards diese Technik hat, du wirst nicht in die Vergangenheit geschickt, denn du bist jetzt ein Risiko. Du bist hier frei rumgelaufen, du weißt Dinge, selbst wenn du mit den besten Absichten zurückgehst, du weißt zu viel und könntest unsere komplette Timeline crashen mit ein paar unbedachten...
Toll.
Ja, richtig, genau.
Und sowas denken auch nur Leute in der Zeit, nicht in der früheren Zeitlinie.
Ja, absolut. Also ein harter Schock. Und ab da muss Captain America sich jetzt einfach damit abfinden. Er versucht, alte Kontakte wiederzufinden, also zum Beispiel Peggy Carter, Nick Fury, Leute, die er kannte in seiner eigenen Zeit, die jetzt sehr alt sein könnten, aber von denen keine Spur auffindbar ist, und findet dann tatsächlich einen alternden Offizier in einem Pflegeheim, der sich tatsächlich an ihn erinnert und der, zu dem er dann eine Best-Friends-Beziehung aufbaut.
Mhm.
An der Stelle kommen wir dann zum Big Baddie dieser Folge, denn Kang taucht auf und bedroht die Avengers und lässt sich nicht so richtig besiegen. Und da Captain America aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ihm ein Dorn im Auge ist, das habe ich ehrlich gesagt beim Lesen nicht ganz verstanden, warum jetzt Captain America für ihn so gefährlich ist. Auf jeden Fall snappt er ihn in die Vergangenheit zurück. Und an dem Punkt hat Captain America halt jetzt ein Problem, dass er natürlich nicht in der Vergangenheit bleiben möchte. Denn ab jetzt ist ja die Zukunft in Gefahr, denn er weiß ja, was passieren wird und muss zurück in die Zukunft. Und er findet, also meines Erachtens nach, einen nicht übermäßig spektakulären Weg, aber einen guten Weg. Also das hat beim Lesen Spaß gemacht, das spoilere ich jetzt auch nicht. Er hat einen Weg gefunden, um die Zukunft wieder anzupeilen und alle Probleme, die in der Zukunft durch Kang entstehen könnten, zu verhindern. Das fand ich sehr, sehr gut. Naja, sehr, sehr gut. Ein sehr weggelassen, das fand ich sehr gut. Hat Spaß gemacht beim Lesen. War eine schöne Erfahrung. Und dann war dieses Heft irgendwann mal zu Ende und ich habe eine Überraschung erlebt, denn hinten dran hing ein Bonusheft. Das ist jetzt wieder die Leute, die digital lesen. Alles, was ich physisch lese, blättere ich ja immer erstmal durch, bevor ich überhaupt anfange zu lesen. Das passiert halt beim digitalen Lesen einfach nicht.
Kann man auch machen.
Ja, aber das passiert irgendwie nicht. Ja. Also das wäre ja viel zu anstrengend, dieses Gewische, weil das kannst du ja nicht mit einem Daumen-Swish.
Das ist der Nachteil des digitalen Lesens.
Absolut, absolut. Der Vorteil wiederum ist, dass man wirklich überrascht wird, wenn hinten dran so ein Bonusheft hängt, wo man eigentlich damit gerechnet hat, das ist hier jetzt gleich zu Ende. Und dann hängt da Captain America Joins the Avengers von Stan Lee und Jack Kirby, ein Heft von 1964, hinten dran. Dieses Heft beschreibt fast dieselbe Geschichte, die in Man Out of Time erzählt wird. Also die Vorgeschichte, die Flugzeug Explosion, bei der Bucky ums Leben kommt. Captain America ist daraufhin eingeeist. Das wird hier tatsächlich dann gezeigt. Und wird in den Mitte der 60er Jahre dann von den Avengers wiedererweckt.
Mhm.
Und tatsächlich hat das insofern Spaß gemacht, als ich vorhin gesagt habe, da machen wir jetzt einen Pin ran. Die Geschichte mit die Avengers werden plötzlich Statuen und dann ist da ein Außerirdischer. Das ist die Handlung dieses alten 1964er Comics, die eben einfach in dem 2010er Comic nur so angerissen wurde, so ganz leicht behandelt. Also es taucht auf, aber eigentlich muss man den alten Comic kennen, damit man wirklich kapiert, was da jetzt passiert.
Ja.
Ich war also nicht zu dumm, um den Comic zu verstehen. Es sollte so sein. Das hat mir dann wieder so viel Spaß gemacht.
Ja, so ist nicht geil.
Absolut. Meine Wertung von, war jetzt ganz gut, der Twist am Schluss war gut, aber ein 4 von 5 Sterne Comic ist es jetzt noch nicht ganz, hat sich komplett geändert. Auf einmal dachte ich, boah, super Konzept, hat mir total Freude gemacht. Rick Jones, den ich vorhin erwähnt habe, taucht auch auf in dem 1964er Comic. Da wird er auch ein bisschen mehr eingeführt als jemand, der den Avengers hilfreich zur Seite steht. Ein guter Freund des Hulk. Der wohl eine Art Sidekick von ihm ist, aber der Hulk ist gerade nicht da. Der ist irgendwohin verschwunden. Und super süß, weil das ist wieder so ein 60er-Jahre-Ding. Rick Jones, gezeichnet, als wäre er mindestens 28, führt dann eine Mini-Armee, seine Teen-Brigade führt er dann an. Also die Teenager, die sozusagen inkognito den Avengers irgendwie zuarbeiten.
Ah ja.
Das ist so etwas, weiß ich nicht, 60er, 70er, vielleicht noch 80er Jahre, aber heutzutage ist es halt einfach nur albern, sich sowas anzugucken. Ja, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Eine große Veränderung war natürlich, dass bei dem 1964er Comic waren ja nur 20 Jahre vergangen zur Originalgeschichte. Das heißt, Captain America war ja gar nicht eine ganze Generation verschwunden. Die Leute haben sich aktiv an ihn erinnert. Viele Leute, die ihn gesehen haben, haben ihn als Kind oder als junge Erwachsene bereits schon mal gesehen und dachten jetzt, warum ist denn der nicht gealtert? War einfach ein bisschen ein anderes Setting.
Ja.
Ja, alles in allem. Legt euch den zu. Das hat ein bisschen Spaß gemacht. Fand ich gut.
Da kommt es jetzt wirklich drauf an, zu welcher Zeit der aktuelle Moment ist, in der Captain America zurückkommt, weil im Moment ist ja Weltkrisen, überall Krieg. Und im Comic ist halt der Dr. Doom, der keine Ruhe gibt. Wenn bei meinem Heft irgendwo was jemand von der Seite reinkrätscht, was nicht näher erklärt wird, also irgendwo kommen dann die Fantastic Four mal plötzlich irgendwie kurz rein und er sagt, Moment, ich will mit dir auch nochmal kurz reden, ehe ihr weiterzieht, da vermute ich einfach dahinter, dass das Mega-Event mit den Crossovern ist. Also das wird in dem Heft leider nicht aufgeklärt. Ich vermute mal, dass man dazu dann jetzt auch noch die Fantastic vorlesen muss und all die anderen lesen muss, wenn die sich kurz begegnen und da eine dem hier hilft, eine andere wird kurz dahin gerufen, dann sieht man das Gesamtbild wahrscheinlich nur, wenn man all die Heftserien liest, ist aber für die Handlung von diesem Captain America Heft auch wurscht, weil die ja mit Absicht nur am Rande kurz reinschauen, damit die Haupthandlung nicht abgelenkt wird. Ja.
Ja, wie stehst denn du eigentlich zu diesem ganzen Patriotismus-Kram? Also Hintergrund meiner Frage ist, warum mir ursprünglich Captain America nicht so gut gefallen hat, ist, dass ich persönlich einfach so ein bisschen Probleme mit diesem Konzept habe. Sterben für mein Vaterland und Patriotismus. Ich finde das alles grenzwertig unangenehm.
Ich finde ja Sterben insgesamt eher unangenehm. Also ich befürchte, dass man da vielleicht sogar auch Schmerzen und Ähnliches hat. Deswegen finde ich das gar nicht gut. Und dann noch für irgendeine komische Sache, die je nachdem, welchem Comic man liest, wenn das Ganze vorbei ist, man eh nicht weiß, wofür man dann noch leben soll, dann kann er von mir so sterben. Aber das soll dann bitte nur er. Patriotismus im übertriebenen Sinne macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt sowas auch gar nicht. Also man kann sich einbilden, ich setze meine Grenzen an die Landesgrenzen und ansonsten habe ich Scheuklappen, aber das ganze Leben ist gar nicht so. Also es ist auch, wenn du dich als Mensch als eins zählst und du fängst hier auf der linken Seite Schulter an, auf der rechten Seite Schulter hörst du auf, so ist es auch nicht. Also du bist nicht ein Lebewesen, sondern in dir ist ganz viel, das ganz viel rumwuselt, das manchmal sogar im Mikrokosmos so weit von dir wegspringt, dass es fast schon zum nächsten Menschen gehört, wenn er dir nahe ist. Da ist schon viel mehr verwoben und verwurstelt, auch wenn man sich unter Menschen umschaut, als dass da irgendwo die Ländergrenzen irgendjemanden ausgrenzen.
Und wie war das in deinem Heft mit Captain America?
Da galt der extreme Patriotismus gelebt eigentlich nur von seinem Chef da. Ich weiß gar nicht, wie man eine Army Chefs nennt.
Generäle.
Und er selbst hat das jetzt nicht dauernd in Worten irgendwie oder sonst in anderer Art zutage getragen. Da ging es eigentlich nur, dass er, ich glaube, jetzt eigentlich formuliert, dass es eigentlich nur darum geht, dass schon wieder so ein blöder Diktator, ich weiß nicht, mit welchem Wort der es jetzt gesagt hat, Unrecht der Menschheit bringt. Vielleicht auch noch seinem Vaterland, aber das war halt nicht so hervorgehoben wie in den 40ern.
Ja, oder auch in den 2010ern.
Oder in den 2010ern oder zu jeder anderen Zeit, deswegen der Captain America bisher für mich immer so einer der uninteressantesten Helden war. Vielleicht hat mir das Heft ein bisschen besser gefallen. Das ist mir jetzt während des Lesens gar nicht bewusst gewesen, aber ich habe nicht in Erinnerung, dass er zu sehr rumpatriotiert hat.
Okay. Weil das fand ich tatsächlich in dem 2010er Comic nochmal deutlich unangenehmer als noch in dem 1941er Comic, einfach weil 1941, das halt so klar von der Realität getrennt war. Ja. Also das war ja keine realistische Handlung, die da gezeigt wurde. Während Man Out of Time ja schon eher in Richtung Realismus in der Darstellung der Figuren ging. Und das fand ich gut. Generell, Superhelden haben ja eh das Problem, dass sie sehr häufig moralisch komplett schwarz-weiß sind und ebenfalls häufig wenig Interesse an den Hintergründen zeigen. Also Konflikte sind ja nicht nur der Böse und der Gute, da passiert ja meistens noch ein bisschen mehr. Und darum geht's aber irgendwie bei Captain America ja gar nicht. Vielleicht muss es das auch nicht. Also man muss ja auch nicht überall die Welt auf links drehen. Manchmal darf es ja auch Gut und Böse einfach geben. Das ist nur etwas, was ich insbesondere bei Man Out of Time, wo es halt wieder und wieder und wieder darum ging, ich bin aber ein Soldat. Das empfinde ich als unangenehm. Und jetzt in der Retrospektive, also ich habe ja schon gesagt, dass ich das im Kino damals 2011 blöd fand. In der Retrospektive fand ich es jetzt aber im Film gar nicht mehr so dramatisch, weil der...
Vielleicht haben wir uns dran gewöhnt.
Weil
das frage ich mich gerade bei meinem Comic, ob ich das überlesen habe, weil ich mich dran gewöhnt habe, dass der Captain America sowas dauernd hervorhebt, aber ich habe es gar nicht mitbekriegt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wenn du einen großen Weltgegner hast, also wenn da irgend so ein Diktator über seine Grenzen die ganze Welt erobern möchte, dann ist da eine Gefahr, dass du auch in einem anderen Land den Captain America Comic lesend die Gefahr spürst, weil er ja alle erobern möchte und dann musst du halt einem Superheld helfen. Ich weiß es nicht, ja.
Ja.
Also
da bin ich halt einfach so ein bisschen am Kauen, aber ja.
Spuck ihn wieder aus,
das ist die beste Idee überhaupt. Captain America. Was ich mich auch noch gefragt habe, was macht denn Captain America eigentlich so besonders?
Ja.
Dass er so ein Flagship geworden ist. Also ich meine, er ist ja schon der inoffizielle Anführer der Avengers. So wird er gehandelt, er ist immer vorne auf allen Plakaten.
Ja.
Was macht ihn denn so besonders? Denn eigentlich, also das Super-Serum hat ihn ja nur in Anführungszeichen stark gemacht, aber das sind die ja alle.
Ja, teilweise vielleicht wütender, stärker, größer. Ja, der hat halt ein hübsches Schild, das schön glänzt, wenn man es poliert, keine Ahnung.
Und das finde ich zum Beispiel auch eine ganz interessante Sache. Seine Hauptwaffe ist keine Angriffswaffe. Das ist eine Verteidigung. Also ein Schild dient der Verteidigung und nicht des Angriffs. Fand ich einen schönen Aspekt.
Du kannst es halt so Frisbee auch ein bisschen wegwerfen.
Ja, okay. Gut, dann ist es natürlich doch eine Angriffswaffe. Habe ich nicht drüber nachgedacht.
Aber vielleicht weniger Angriff als andere Waffen.
Ja. Ja, aber er hat, also im Endeffekt kann man ihm vielleicht sagen, er hat diesen moralischen Kompass, dieses, was ihn so herausstehen lässt unter all den anderen. Also wenn man an so einen Iron Man denkt, der ja im Endeffekt für das Gute steht, aber auch sich selbst gerne der Allernächste ist.
Und ein bisschen Business noch im Sinn hat.
Genau. So ist er ja gar nicht gestrickt. Und diesen moralischen Kompass, beziehungsweise diesen Willen, sich zu opfern für eine gute Sache oder generell für alle
anderen. Deswegen schicken ihn die anderen in die erste Reihe. Der hat es gar nicht zuerst hingestellt. Die anderen sind zwei Schritte zurück.
Das kann sein. Ja, aber also die hatte Captain America ja schon, bevor er Captain America war. Also er wurde ja bereits vorher immer schon als jemand gezeigt, der voll und ganz für das Gute einsteht und moralisch einwandfrei ist. Aber wie gesagt, die Moral besteht halt immer nur aus Schwarz und Weiß.
Ja, und aus jemand anders hat vorher schon die Moral und das Schwarze und das Weiße definiert, wo er dann nur versucht, das zu sortieren.
Ja.
Vielleicht ist gar nicht alles schwarz und weiß.
Absolut.
Gibt auch Grau, Benjamin Blümchen zum Beispiel.
Ja, das wäre das Entenhausen.
Auch nicht.
Ach, das Entenhausen, Quatsch. Nein, das Neustadt-Universe.
Yes, yes.
Das NCU.
Ja, aber das dürfen wir jetzt noch gar nicht bekannt geben, dass da vielleicht was in... Warum dürfen wir es nicht bekannt geben? Weil es nicht wahr ist, aber... Baut ruhig mal drauf, verbreitet dieses Gerücht, das große NCU, Neustadt. Genau. Da gibt es auch Hexen, habe ich gehört. Wow. Ja.
Ja, aber was wäre denn, also ich hätte ja eigentlich ganz geil gefunden, einen Captain America, also so aus heutiger... ohne. Ich bitte dich.
Entschuldigung.
Wir sehen, davon ist der oben ohne im Film. Ich erinnere mich an die Szene.
Erzähl weiter, Entschuldigung.
Genau, also einen aktuellen Captain America, bei dem die Antwort auf ich will was tun, nicht mehr ist, ich gehe in die Armee, sondern ich stehe für irgendetwas ein. Also dass er zwingend ein Soldat sein muss, ist ja vielleicht heute gar nicht mehr so notwendig. Wobei, ach Gott, wer weiß, also so wie die Entwicklung gerade ist, vielleicht ist es irgendwann wieder notwendig. Aber sagen wir mal, in dem heute, in dem ich gerne noch leben möchte, von vor ein paar Jahren, wäre es ja vielleicht überhaupt keine logische Konsequenz mehr zu sagen, ich bin der moralisch Gute, ich gehe dafür in die Armee, um meine Werte zu verteidigen, sondern dass er an einer ganz anderen Stelle stehen würde. Fänd ich ein interessantes Gedankenexperiment. Also ich habe auch keine Idee, vielleicht hast du eine?
Naja, ich sehe einfach nur, dass die aktuellste Captain America-Serie das nicht geändert hat. Ja. Also er entscheidet sich statt für die Superheldengruppe für die Armee. Ich glaube, du müsstest das direkt an Captain America richten und ob der uns zuhört. Das weiß ich nicht.
Ja, das weiß ich leider auch nicht. Was kann ich nicht sagen?
Ansonsten kann er ja, also ich meine, wenn er gern für einen einzelnen Staat kämpfen möchte und er ist ein Superheld, kann er für Krakoa kämpfen. Heißt diese Insel von den X-Men so? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
Ich glaube schon.
Ja. Aber da fühlt er sich ja auch nicht zugehörig. Er fühlt sich ja eher der Armee zugehörig. Wobei ihm blieb auch wenig Zeit. Also was wir jetzt jahrzehntelang uns weiterentwickelt haben, sogar uns daran gewöhnt haben, in Frieden zu leben, ist in meinem Captain America Comic Blitz aus. Also nachdem er da im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und Licht wieder an und er ist schon wieder in einer Welt, wo ein Diktator über die Stränge schlägt. Der hat überhaupt keine Zeit, sich anders weiterzuentwickeln. Die Zeit hatte er nicht, die wir hatten. Er ist schon wieder in der Situation, dass er sofort handeln muss und da was tun muss und macht so weiter wie in den 40ern.
Ja.
Will ihn da jetzt nicht in Schutz nehmen, aber ihm fehlt genau die Zeit, in der, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, falsch umschrieben, geschlafen hat. Er ist jetzt ja erst vor 2 Wochen oder vor einer Woche wieder wach geworden. Du kennst nicht anders, der arme Kerl.
Genau.
Schön.
Ja, dann haben wir doch Captain America, zumindest seine Origin Story, haben wir doch jetzt mal durchgekaut, oder?
Ja, ich hätte das Wort beleuchtet gesagt, aber durchgekaut ist halt dein Wort des Tages.
Ja.
Jeder so, wie er kauen mag.
Da fällt mir noch ein, denn dazu werden wir ja irgendwann im Laufe dieser Reihe auch noch kommen.
Ja.
Also ich hatte ja jetzt 2 Comics, in denen Bucky Barnes per Flugzeug gestorben ist.
Ja.
Und einen Film, in dem Bucky Barnes zunächst gerettet worden ist von Hydra, von einem, also der lag da ja praktisch auf so einer Folterbank, wo wer weiß, was mit ihm passiert ist. Und direkt danach ist er ja per Zug, also er ist ja von diesem Zug abgestürzt. Und ich frage mich ja, wie die das comic-technisch umsetzen wollen, dass er die Flugzeuggeschichten überlebt hat. Weil ich meine, wenn er irgendwann der Winter Soldier werden soll, muss er das ja überlebt haben. Aber so wie es in dem Film aufgebaut war, macht es irgendwie mehr Sinn. Denn wir haben ja gesehen, wie gesagt, er war auf dieser Folterbank, wo er wer weiß was hatte. Vielleicht haben die ihm schon irgendwas gespritzt, was ihn super stark, super zäh irgendwas macht.
Ja,
weswegen
widerstandsfähig.
Er dann diesen Absturz vielleicht einfach wirklich überleben kann. So etwas ist aber ja in den Comics überhaupt nicht angedacht gewesen. Bin ich mal gespannt. Also wenn wir da irgendwann hinkommen.
Wobei wir natürlich nicht alle Captain America Comics gelesen haben. Wer weiß, in welchem Jahrzehnt irgendwann eine abgewandelte Story vielleicht vorkam. Das weiß ich nicht. Also ich lese jetzt ein bisschen Marvel Comics nach, weil ich gar nicht alle kenne. Ich lese nicht alle nach, aber so auszugsweise. Hier mal einen, da mal 2, da mal 10, da mal 3. Mal gucken. Ja.
Mal gucken. Ja, dann sind wir jetzt erstmal durch.
Ja.
Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja. Sag nochmal was, wo ich Ja sagen kann.
Ja, ich würde sagen, dann sehen, hören, sprechen wir uns.
Und kauen.
Zu unserer nächsten Folge. Und was besprechen wir als nächstes?
Noch auf den einen Captain folgt der nächste Captain. Und wir haben jetzt ja von Marvel gesprochen. Wir können von mir das Captain Marvel nehmen.
Meinst du?
Naja, würde ich sagen.
And Captain Marvel it is. Dann hören wir uns zu Captain Marvel. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Stopp. Wir sind noch nicht fertig. Und zwar, es sind Monate vergangen seit der letzten Aufnahme. Und seitdem sind einige Dinge nicht passiert. Zum Beispiel, dass wir diese Folge rausgebracht haben. Dafür sind andere Dinge passiert. Nämlich, dass Légère Legende bei Captain America, der aktuellen Variante von Panini war's?
Ja.
Bei der aktuellen Variante von Panini 2026 tatsächlich weitergelesen hat. Heft 2 und Heft 3. Hätte auch keiner mit rechnen können. Da er das jetzt gelesen hat, hat er gedacht, gibt er euch noch einen kurzen, das hat er versprochen, er wird es kurz halten, einen kurzen Überblick darüber, was in den beiden Heften passiert. An der Stelle ganz akute Spoilerwarnung, denn er wird sagen, was in diesen Heften passiert. Wer das also nicht wissen möchte, bitte einfach jetzt kurz abschalten. Dann übergebe ich mal das Mikrofon
an Légère Legende. Jetzt halte ich das Mikrofon in der Hand. Ich habe es fest in der Hand. Habt ihr noch eine Stunde Zeit? Nein, ich versuche es kürzer zu fassen. Also wahrscheinlich viel kürzer. In Heft 2 geht es gerade nach Heft 1 weiter. Und der Captain America kriegt etwas vom Reed Richards gereicht. Wir müssen wahrscheinlich auch alle noch Fantastic Four Hefte lesen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, wo dann der wahrscheinlich sich das organisiert oder baut oder bastelt uns irgendwie in Captain America reicht. Dass als er Captain America den Dr. Doom gegenübertritt, er irgendetwas hat, womit er es schafft, den Dr. Doom für einen Moment handlungsunfähig zu machen, niederzuringen, also zu besiegen, so. Doppelspoiler, er reißt ihm auch die Maske vom Gesicht, also er hat ihn besiegt und jetzt ist der große Weltdiktator nicht mehr da, eine große Lücke ist da und zumindest in Latveria gibt es die Lücke zu füllen und da entstehen drei Parteien, die da Interesse dran haben, das Regierende jetzt zu übernehmen. Der Captain America entscheidet sich gegen das amerikanische Militär, weil die ihm den letztens unter einem Vorwand nach Latveria geschickt hatten, um Geiseln zu befreien. Die waren fast nahezu alle tot, als sie da irgendwie dazu kamen. Es war nur vordergründig, dass der Grund, sie dahin zu schicken, und er ist sehr enttäuscht vom amerikanischen Militär, entsagt denen und schließt sich den Avengers an. Da freuen sich die Avengers sehr gerne. Es kommt auch noch ganz kurz unwichtigerweise irgendwo der Iron Man vor. Parallel, das amerikanische Militär hat noch den General
Ross.
Der will auch nach Latveria, das tut er auch. Wenn der wütend wird, wird er zum Red Hulk. Ob der wütet oder nicht, kriegen wir im Laufe der Zeit mit. Und der neue Auftrag, diesmal vom Nick Fury erteilt, von S.H.I.E.L.D. an Captain America und das Team, das ihm da zur Seite gestellt wird, ist jetzt das Waffenarsenal vom Dr. Doom ausfindig zu machen und wegzuschaffen, damit die Nachfolgeregierung, egal wer das jetzt wehren wird, egal wer der nächste Diktator wird, dass der das nicht in die Hände kriegt. Das ist vorrangig, deswegen macht sich das Team um Captain America wieder nach Latveria auf. Parallel suchte Nick Fury im Hintergrund auch danach, denn die wissen ja gar nicht, wo es ist. Das heißt, sie suchen an verschiedenen Orten, der eine auf diese Weise, der andere auf jene Weise. Captain America und das Team ziehen von Ort A nach Ort B suchen, treffen auf Partei A, Partei B und Partei C. Also es gibt einfach drei Parteien, die da jetzt groß werden wollen und die Lücke schließen wollen. Er ist sich komplett unsicher, wem er trauen kann, wem er nicht trauen kann. Er entscheidet sich sogar aus irgendeinem blöden, bescheuerten Grund, erst einmal dem Anführer von der falschen Partei zu vertrauen. Das stellt er aber dann auch bald fest und hat ihn auch ziemlich schnell abgeschossen, also nur verbal, nicht in echt. Blöderweise lebt er dann noch. Blöderweise ist das dann auch am Schluss von Heft 3 das, womit es dann weitergehen wird, dass der noch lebt. Das ist dann der Übergang zu dem nächsten großen Marvel-Event, den ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr weiter verfolgen werde. Aber so wie in Heft 2 ein guter Cliffhanger kommt, so ist in Heft 3 das Ende, dass der Cliffhanger ist, oh, von der einen Partei, dieser Typ, der sich wohl zum Schurken entwickelt, ist wohl jetzt der Superschurke und das ist wohl der nächste Supergegner im Marvel-Universum für das nächste Marvel-Event. Gut, das hat mich jetzt nicht hinterm Ofen hervorgelockt, das Heft 4 werde ich mir wahrscheinlich nicht mehr holen, aber nach Heft 2 war ja die Frage, ob ich Heft 3 kaufe. Das habe ich mir nochmal gekauft, weil auf der letzten Seite von Heft 2 der General Ross sich entschlossen hat, wütend zu werden und nach Latveria zu fahren oder um da aufzuräumen und da wirklich aufzumischen, um nach seinem Bilde, so wie er glaubt, dass da Ordnung gemacht werden muss, dass er da hin will und das machen wird. Der Captain America sieht sehr viel schwarz und weiß und nicht Graustufen dazwischen. Er will aber für das Gute kämpfen und betont viel zu sehr, wie die ganzen anderen drei Parteien auch immer wieder, wir kämpfen für den Frieden, notfalls auch, indem wir kämpfen und kämpfen und kämpfen, bis die Gegnerparteien niedergerungen sind, damit wir endlich Frieden haben. Der Captain America möchte das natürlich machen ohne Todesopfer und der Captain America möchte das natürlich für das Gute tun und für die Menschen, aber ey, immer ging es nur um Kämpfen. Ich werde Heft 4 nicht mehr lesen. War trotzdem interessant, die drei Hefte zu lesen. So habe ich immer einen Eindruck von Captain America gewonnen und von den anderen Leuten, zum Beispiel von dem Team, das den Nick Fury ihm zur Seite gestellt hat. Da gibt es ein paar Charaktere, die scheinen wohl neu jetzt eingeführt zu sein. Also für uns Leser, die werden bestimmt irgendwann nochmal später einen größeren Auftritt kriegen. Die sind teilweise auch pseudo-interessant bis interessant. Und die werde ich auch nicht weiterverfolgen. Was ich jetzt das Witzigste fand, und das wird wahrscheinlich nicht nochmal vorkommen, deswegen lese ich es nicht weiter. Irgendein Abend hatte Captain America die Schnauze voll, ist eine Kneipe, da sitzen an der anderen Ecke Lobbyisten, die jetzt natürlich den Dr. Doom verloren haben und die warten einfach, bis der nächste Führer kommt, wo sie Lobbyarbeit betreiben können und da freuen sie sich schon drauf und stoßen aufeinander an und sind lautstark und lauthals und da haut der Captain America den auf die Nuss, landet sogar in der Zelle, deswegen fand ich den besten Moment.
Und mit diesen freudvollen Worten wollen wir die Folge dann doch noch beschließen.
Weil sie mir das Mikrofon aus der Hand genommen hat.
Ja, so viel zu Captain America. Der Enthusiasmus ist nicht ganz so hoch, wie man denken könnte. Und wir beschließen die Folge mit einem fröhlichen
Wir sehen uns bei Captain Marvel. Don't, 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 don't.